Hallo und herzlich willkommen zu By the Way, dem Podcast-Magazin des ACV Automobilclub Verkehr. Mein Name ist Gerd Blank und ich lade euch zu einer akustischen Ausfahrt ein. Der Titel dieser Ausgabe lautet Große Reisefreiheit auf vier Rädern. Denn das ist klar, es ist Urlaubszeit. Und in Deutschland verreist man am liebsten mit dem eigenen Auto. Manchmal nur, um zu einer Unterkunft in den Bergen oder an die Ostsee zu kommen. Immer häufiger nimmt man sein Bett einfach mit. Camping liegt im Trend, ganz gleich, ob im Zelt oder mit einem Camper. Doch wohin soll man fahren, wenn Campingplätze voll sind oder man lieber ungestört in der Natur stehen will? Darüber habe ich mit den Gründern von Hinterland Camp gesprochen, die eine Art Airbnb für Camper anbieten. Außerdem gibt es ein paar Tipps, wie man sich einen Campervan nach eigenen Wünschen ausbaut und wie man fit und sicher ans Reiseziel kommt. Ganz gleich, ob im PKW oder eben Wohnmobil. Und zum Schluss stimmt uns Ingo Scheel musikalisch auf den Sommerurlaub ein, wenn er die Geschichte zu In the Summertime von Mungo Jerry erzählt, einem der erfolgreichsten Songs aller Zeiten. Doch bevor die Reise losgeht, werfe ich erst einmal einen Seitenblick auf aktuelle Meldungen. Nach dem Beschluss des EU-Parlaments hat Ende Juni nun auch der EU-Ministerrat der Umweltminister aus den 27 EU-Staaten mehrheitlich zugestimmt. Ab 2035 dürfen demnach nur noch Pkw neu zugelassen werden, die kein CO2 ausstoßen. Die EU-Regierungen haben sich allerdings noch auf einen Kompromiss verständigt, der ein vages Versprechen der Kommission vorsieht, Ausnahmen für Fahrzeuge mit E-Fuels zu prüfen. Und wer jetzt denkt, ich muss meinen alten Wagen rechtzeitig loswerden, keine Sorge. Besitzt man 2035 noch ein zuvor gekauftes Auto mit Verbrennungsmotor, ist man nicht von der Regelung betroffen. Das Gesetz gilt dann nur für den Verkauf von Neuwagen. Und Fahrverbote für Verbrenner sind nach derzeitigem Stand eher unwahrscheinlich. Es sind keine Pläne bekannt, Autos mit Verbrennungsmotor komplett von Straßen zu verbannen. Genauso wenig ist allerdings bekannt, wie sich bis dahin der Preis für Benzin und Diesel entwickelt. Trotz voller Züge und vielen Witzen über spontane Sylt-Besucher ziehen die Bundesländer eine positive Bilanz zum 9-Euro-Ticket. Zusätzlich zu den 10 Millionen bestehenden und ersetzten Abonnements wurden allein im ersten Monat 21 Millionen Tickets direkt verkauft. Deutlich mehr, als der Verband der Verkehrsunternehmen erwartet hatte. Eine gemeinsame Erhebung des VDV und der Deutschen Bahn zeigt, dass 53% der Fahrgäste das 9-Euro-Ticket für alltägliche Erledigung nutzt. 39% würden es für den Arbeitsweg nutzen und lediglich 14% für Urlaube. Offenbar hat die häufige Ticketnutzung Auswirkungen auf das Verkehrsaufkommen in Städten. Der Navigationsdienstleister TomTom hat im gleichen Zeitraum einen Rückgang von Staus ermittelt. Trotz des Erfolgs wird das 9-Euro-Ticket in dieser Form nicht fortgesetzt. Allerdings wird angesichts der Verkaufszahlen bereits über mögliche Alternativen diskutiert. In Bonn ist der Straßenverkehr besonders nachhaltig. Das jedenfalls ist das Ergebnis einer Untersuchung des Reiseveranstalters Club Med. Grundlage für die Studie war die Messung über Fahrradrouten, also die Anzahl von Fahrradwegen pro Kilometer im Stadtgebiet. Und in Bonn sind das 19,4 Fahrradwege. Knapp dahinter liegt Dresden mit 19 Wegen. Freiburg erreicht mit immerhin 13 Wegen den dritten Platz. Auch Mülheim, Mainz, Karlsruhe, Frankfurt am Main, Kassel, Aachen und München schafften es noch in die Top 10. Apropos Fahrradwege. Immer mehr Städte in Rheinland-Pfalz richten spezielle Fahrradstraßen ein, erkennbar an einem blau-weißen Schild. Sofern dort Autoverkehr zugelassen ist, gilt dort Tempo 30. Auf jeden Fall haben Fahrradfahrer dort Vorfahrt. Sie dürfen sogar nebeneinander fahren. Auf herkömmlichen Straßen ist das nur gestattet, wenn der Verkehr dadurch nicht behindert wird. Und zu Verkehrsbehinderungen ganz anderer Art kommt es jetzt überall in Deutschland, denn Ferienzeit heißt vielerorts auch immer wieder Stauzeit. Nach Nordrhein-Westfalen haben seit Anfang Juli auch Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Berlin und Brandenburg Sommerferien. Am 14. Juli geht es dann für Bremen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt los. Thüringen und Sachsen folgen am 18. Juli, als letztes geht übrigens Bayern am 1. August in die Sommerferien. Wer mit dem Auto in den Urlaub fährt, sollte also unbedingt auch etwas Geduld mit ins Reisegepäck packen. Und damit sind wir auch schon, by the way, beim Thema dieser Folge. Die große Reisefreiheit auf vier Rädern. Denn kaum etwas verspricht so viel Freiheitsgefühl wie ein Urlaub mit dem Auto. Denn statt zu einer bestimmten Zeit an einem Flughafen oder Bahnhof sein zu müssen, fährt man, wann man will und wohin man will. Auch die Routenplanung ist schon ein Teil des Urlaubs mit Zwischenstopps an schönen Orten. Kein Wunder, dass allein 2021 der PKW mit gut 50% das meistgenutzte Verkehrsmittel der Deutschen für Urlaubsreisen war. Zum Vergleich, das Flugzeug liegt bei dieser Umfrage bei 45%. Auch wenn diese Zahlen sicher von der Pandemie beeinflusst sind, wird sich dieser Trend auch 2022 fortsetzen, schon aufgrund der Kostenentwicklung von Flugtickets. Das Reisen mit dem eigenen oder geliehenen Auto liegt also im Trend und auch die Ziele sind klar. Mehr als 50% der Deutschen verbringen ihren Urlaub in Deutschland. 2021 waren die beliebtesten inländischen Reiseziele Bayern und Mecklenburg-Vorpommern. Und laut Schätzungen der Reiseveranstalter wird das auch in diesem Jahr so bleiben. Das führt natürlich besonders in der Hauptsaison zu einer hohen Nachfrage an Ferienunterkünften. Wer also in bester Lage seinen Urlaub verbringen will, muss schon sehr früh buchen. Aber wo bleibt da die Spontanität, die eine Reise mit dem eigenen Wagen schließlich verspricht? Und was ist, wenn gerade zu dem gebuchten Zeitpunkt das Wetter an einem Ort nicht mitspielt? Für mich kommt auch aus diesem Grund ein Hotelurlaub kaum noch in Frage. Ich liebe es, spontan unterwegs zu sein mit meinem Wohnmobil. Und damit bin ich nicht allein. Immer mehr Deutsche entdecken ihre Lust zum Camping. Etwa 11 Millionen Deutsche campen. Camping boomt und das noch stärker in Zeiten von Corona. Und die Camper werden immer jünger. Immer mehr Neueinsteiger interessieren sich für Urlaub mit dem Wohnmobil. Das führt allerdings dazu, dass die Preise für Wohnmobile in allen Varianten in die Höhe schießen. Ganz gleich, ob man einen Neuwagen oder Gebrauchten sucht. Vielleicht sollte ich jetzt einfach mal mein altes Wohnmobil verkaufen? Aber dann müsste ich mir ja auch einen neuen kaufen und das wird teuer. Oder ich baue mir selbst einen Wagen aus. Doch geht das wirklich so einfach? Schließlich habe ich hier zwei linke Hände. Aber Christian Stange hat sich so etwas zugetraut. Ich habe mit dem ACV-Designer über seinen selbst ausgebauten Traumwagen und über seine Reisepläne gesprochen. Also Christian, erzähl doch mal. Was hast du dir für einen Wagen gekauft, um daraus deinen Traumcamper zu bauen?
Ich habe mir gekauft einen Renault Trafic. Ein kleinerer Bus, so die VW T5 Größe.
Mit wie vielen Leuten bist du denn unterwegs? Bist du alleine oder bist du mit einer Großfamilie unterwegs? Wie hast du dir das so vorgestellt?
Ja, wir sind eigentlich aktuell, Ladungsstand jetzt, zu zweit mit Hund unterwegs. Ja. Wir nutzen diesen kleinen Platz auch gut aus.
So, war der schon ausgebaut oder hast du dir gesagt so, ne, ich will lieber irgendwie was selber machen? Also wie war dein Herangang daran?
Also ich habe schon sehr lange immer davon geträumt, meinen Wagen selber auszubauen und jetzt in der komfortablen Situation mir diesen Traum auch finanziell leisten zu können. Und ich habe sehr lange gesucht, schon zu Studentenzeiten immer davon geträumt, sowas mal zu machen. Jetzt hat es endlich mal geklappt. Hier habe ich den Wagen gefunden, ewig gesucht. Irgendwann war der passende dabei.
Klar, du bist mit Design beschäftigt. Da ist natürlich Kreativität eine große Rolle. Ich verstehe das total, dass man selber machen will. Aber hast du auch so eine Tischlerausbildung? Hast du irgendwie schon Erfahrung damit gesammelt? Hast du schon mal dein Haus ausgebaut? Oder wie kommst du auf die Idee, ich will das mal machen und mach das dann auch so? Also welche Erfahrung hast du da mitgebracht?
Relativ wenig, wie wahrscheinlich viele, die sich momentan mit sowas beschäftigen. Aber ich kann sagen, man lernt sehr viel beim Machen. Ich habe so in meiner Freizeit sonst nur ein paar kleinere Sachen aus Holz gebaut. Ich habe so ein Sideboard restauriert, neu aufgemöbelt. Generell sitze ich in meinem Job viel am Schreibtisch vorm Rechner. Ich habe einfach gemerkt, dass so Holzarbeiten oder generell irgendwie Sachen mit den Händen selber machen, dass mir das total viel Spaß macht. Und irgendwie hat das dann mit dem ganzen Thema Van ausbauen total gut zusammengepasst. Ist jetzt nicht so, dass es ein Selbstläufer ist und man die ganze Zeit nur Spaß hat an der Sache, aber von allem was dabei.
Ich kann mir das so vorstellen. Also wenn du jetzt irgendwie vielleicht ein Design entwickelst, also am Rechner, dann hast du ja auch irgendwas im Kopf und dann bastelst du rum und dann bis es dann richtig passend ist und so, dass deine Vision sich dann irgendwie vor dir entfaltet. Das ist ja tatsächlich wahrscheinlich ähnlich. Nur am Rechner, wenn du einen Fehler machst, dann nimmst du deinen virtuellen Radierer, machst das weg. In der Realität müsstest du wahrscheinlich ein Bauteil einfach mal neu zurechtsägen oder sowas. Also, was sind so Fehler, die dir so passiert sind auf dem Weg?
Ich bin grundsätzlich sehr theoretisch. Ich habe mir auch tatsächlich, als dann klar war, welcher Bus es wird, erstmal einen schönen Grundriss gezeichnet und alles erstmal grafisch gezeichnet, wie ich mir das vorstellen kann, auch ein bisschen rumprobiert. Man kann damit sehr gut so die Räume schon mal einschätzen im Vorfeld, aber man stellt auch relativ schnell fest, dass dann beim Machen viele Dinge nicht ganz so funktionieren, wie man sich das so in der Theorie vorgestellt hat. Dann kann man aber wiederum auch ganz gut improvisieren.
Beschreib mir doch mal deinen Wagen. Also du hast jetzt irgendwie, klar, du hast gesagt, das ist so eine T5 VW-Größe, der Renault ist es ja. Ne? Und wenn ich mir das so vorstelle, ich habe auch Schiebetür an der Seite, ist es so diese klassische Aufteilung, Schiebetür auf, links ist hinten im Heck das Bett und rechts ist so ein Drehsessel und dazwischen hast du einen kleinen Küchenblock eingebaut oder wie hast du das gemacht?
Ja, genau. Also das Fahrzeug ist mit verlängertem Radstand, ist auch zu klein, als dass man ein Bett quer reinbauen könnte. Also dafür bin ich auch zu groß. Deswegen war relativ schnell klar, wenn ein Bett reinkommt, dann ist es hinten und ausziehbar. Also wir haben ein Bett so gelöst, dass es tagsüber eine Couch in L-Form ist und für die Nacht zieht man dann das zusätzliche Teil raus. Hinten im Fahrzeug ist ein Schrank für Kleidung und so weiter, ein bisschen Stauraum für Campingmöbel und so weiter. Und der Küchenblock, der ist eigentlich hinter meinem Fahrersitz an der linken Fahrzeugwand.
Super, dadurch habt ihr natürlich sehr viel Platz. Viele selbst ausgebaute Fahrzeuge, die ich so sehe, auch gerade für zwei Personen, stelle ich mir manchmal so ein bisschen eng vor. Gerade wenn so ein festes Bett drin ist, dann muss man sich immer sehr improvisiert hinsetzen. Und das klingt jetzt erstmal für mich auf den ersten Blick, tagsüber habt ihr echt viel Platz, oder?
Ja, genau. Also das war zum Beispiel auch etwas, das habe ich mir in der Theorie erst anders vorgestellt. Ich habe auch gedacht, ich baue die Küchenzeile hinter den Fahrer- und Beifahrersitz. Aber das hat sich dann im Bauen oder im Fahrzeug selbst, hat sich das eigentlich erübrigt, dass wir es so machen, weil dann hätten wir viel zu wenig Platz im Auto gehabt. Das wäre alles sehr voll geworden. Deswegen haben wir die Küche eigentlich wirklich nur auf die linke Seite gebaut. Das ist auch eigentlich nur eine Küche, die sozusagen ein bisschen behelfsmäßig ist. Mhm. Kühlbox ist da eingebaut, auch Wasser, also mit Frischwasser und Waschbecken. Aber kochen werden wir eher selten. Dafür gibt es wiederum die ausziehbare Küche, die wir ins Heck verbaut haben.
Ah, stark. Das ist natürlich auch eine charmante Geschichte. Habt ihr so eine Heckklappe, die nach oben geht?
Ja, wir haben so Flügeltüren.
Ah.
Ich hatte mir das mal angeschaut und lange überlegt, wie mache ich es. Aber ich finde irgendwie gerade diese Flügeltüren finde ich irgendwie charmanter und doch auch sehr praktisch. Auch wenn man wiederum unter einer Heckklappe, wenn es regnet, auch direkt mal stehen könnte.
Ich habe jetzt mir den Wagen quasi plastisch vor Augen. Das klingt für mich wie eine gute Lösung. Jetzt sagtest du gerade, du bist nicht sehr klein. Stehhöhe wirst du ja drin nicht haben. Ist das vielleicht auch so eine Sache, die für die Zukunft nochmal interessant ist, so ein Dach aufzusägen und das höher zu setzen, Klappdach zu machen oder irgendwas draufzupacken?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, vieles wird beim Reisen nochmal irgendwie klarer werden, was man noch vielleicht anders machen möchte. Was wir jetzt bislang gemacht haben, ist, wir haben ein Seitenfenster und eine Dachluke eingebaut, Belüftung einfach generell. Und die Decke habe ich aktuell auch verkleidet schon. Irgendwann möchte ich dieses Fahrzeug bestimmt mal stehlen und das ist ein Sitzbus, muss man so sagen.
Ein Sitzbus, aber mein Gott, also das ist ja, irgendwie muss man ja mal anfangen. Jetzt würde mich mehr interessieren, warum hast du überhaupt angefangen? Also hast du schon immer vom Campen geträumt? Bist du schon als Kind unterwegs gewesen oder hast du irgendwas gesehen, wo du sagtest, das weckt bei mir so eine Leidenschaft? Also wie kamst du überhaupt dazu?
Ja, das hat verschiedene Gründe. Also ich komme aus einer klassischen Camperfamilie. Also wir haben nie einen Campingwagen oder einen Wohnwagen gehabt. Wir waren immer zelten. Irgendwie das habe ich so mitgenommen, dass ich immer gerne draußen in der Natur bin. Ich bin auch sonst immer viel mit dem Zelt unterwegs. Der Gedanke, einen eigenen Campingbus zu haben, der hat mich schon sehr lange begleitet, also schon so seit Beginn meines Studiums. Dass man sich diesen Traum aber, sei es auch ein selbstausgebauter, der in Summe ein bisschen günstiger noch ist als ein fertiger, dass man sich das dann auch mal realisieren kann, vergeht aber doch mal die Zeit.
Du hast gerade günstiger gesagt und das eine ist die Zeit, die du investiert hast. Also kannst du so abschätzen, wie viele Stunden du da jetzt bisher schon dran gearbeitet hast? Und das zweite ist, kannst du so eine Hausnummer nennen? Also was so ein Wagen kostet, du hast ihn vielleicht gebraucht gekauft, was ein Wagen kostet und wie viel du da an Material verbaut hast?
Das ist so, ich habe ein gewisses Budget gehabt, das habe ich eingehalten. Ich habe ein Fahrzeug für knapp 5.000 Euro von einem Fliesenleger gekauft.
Super.
Es war aber so, dass ich den dann auch nochmal für 2.000 Euro in die Reparatur gehen musste, weil das Fahrzeug hatte kompletten Wartungsstau, also sei es Ölwechsel, genauso wie Bremsen, Reifen. Musste eigentlich alles einmal grundsätzlich ein bisschen erneuert werden teilweise. Aber ich habe TÜV neu bekommen. Das Auto hatte 140.000 runter und eine solide Dieselmaschine. Ich glaube, damit werde ich noch viel fahren können. Und, ja, dann hatte ich in Summe nach Reparaturen knapp 7.500 Euro dafür ausgegeben. Und das sollte man wissen, wenn man das Fahrzeug dann hat, dann muss man es vorbereiten für den Ausbau. In Summe sollte man, denke ich, nochmal die gleiche Summe für den Ausbau einplanen.
Wenn du jetzt so sagen würdest, das ist der Tipp für Leute, die selber sich so ein Ding ausbauen wollen. Hättest du irgendwie sowas parat, wo du sagst, so Mensch, also wenn ihr das vorhabt, wenn ihr sagt mal, ich möchte auch mal mehr Mobilität haben, ihr habt Bock loszufahren, was wäre dein Tipp?
Mein Tipp ist, plant auf jeden Fall viel Zeit ein, die ihr im Vorfeld für die Aufbereitung und dann auch den Ausbau des Fahrzeugs benötigt. Ich halte es für nicht so realistisch, dass man sich ein Auto kauft und dann einen Monat später damit losfahren kann. Und ich habe da sehr häufig nach Feierabend oder auch an Wochenenden eigentlich immer dran gesessen. Ich habe insgesamt über ein halbes Jahr jetzt gebraucht, um den Wagen so weit vorzubereiten, dass ich damit dann losfahren konnte.
Wo seid ihr denn hingefahren?
Wir waren jetzt, gut, sagen wir mal so, also wir wollten eigentlich im Vorfeld kleinere Ausflüge machen, hier in die nähere Gegend, in die Eifel mal oder auch nach Belgien,
Auch Eifel ist
Niederlande.
schön. Eifel ist schön, die ganzen schönen alten Vulkan sehen und sowas, so die Mare zu sehen und sowas ist ja wunderschön.
Hat im Endeffekt nicht ganz geklappt. Wir sind dann eigentlich als Kaltstart direkt in den Urlaub gefahren.
Oha.
Direkt 2,5 Wochen einmal komplett Frankreich umrundet. Aber ich muss sagen, gute Planung war wohl Gold wert. Wir hatten keine Probleme mit dem Auto. Wir waren zufrieden. Es war sehr komfortabel. Es gibt aber auf jeden Fall eine relativ lange To-Do-Liste an Dingen, die ich jetzt nach dem Urlaub durchaus verbessern würde. Nicht grundsätzlich ändern, aber es gibt auf jeden Fall Verbesserungsbedarf an der einen oder anderen Stelle.
Was ich mal so als Rat gebe, so plant gerne, aber nicht zu viel, weil das ändert sich dann sowieso während der Fahrt manchmal auch, weil irgendwie Campen ist ja so eine Sache, dass viel Unvorhergesehenes passiert und auch die Situation von Land zu Land sich ja auch teilweise unterscheiden. Ne? Also hier brauchst du vielleicht mehr Trinkwasser, an dem anderen Land brauchst du vielleicht irgendwas anderes mehr, weil das Wasser ist da sauber, aber was du abzapfen kannst, aber dafür fehlen dir andere Dinge. Kühlschrank zum Beispiel, was schätze ich mal in Südfrankreich? Oder du warst ja auch in Gegenden, wo du vielleicht auch an die Kapazitätsgrenze mit deiner Kühlbox gekommen
Ja,
bist. Also,
ist richtig.
das ist das Schöne am Campen. Also, man steht immer für Überraschung, findet immer eine Lösung irgendwie. Ich glaube, das ist so eine Sache. Christian, ich wünsche dir ganz viel Spaß auf allen deinen Touren, die du noch vor dir hast. Und dass dein Ausbau hoffentlich nie fertig ist, weil das macht nämlich auch Spaß, immer mal wieder was Neues zu machen. Und wenn du sagst, dass du fertig bist, kann man das irgendwann mal schwer erklären, dass du schon wieder was umgebaut hast, weil du doch noch eine Idee bekommen hast. Also sag mal, wenn du bei 90% bleibst, dann wird es auf jeden Fall Spaß bringen. Und sonst kommt ein anderes Fahrzeug. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und vielen Dank, dass du ein bisschen von deinen Campingerlebnissen erzählt
Ja, ich
hast.
bedanke mich auch. Hat Spaß gemacht.
Spaß gemacht hat mir das Gespräch auch, aber vor allem hat es mir Mut gemacht, selbst mal etwas Hand anzulegen, um mein eigenes Traumgefährt selbst zu gestalten. Jetzt fehlt nur noch der Traumplatz. Und auf dem ersten Blick gibt es davon eine ganze Menge. In Deutschland gibt es gut 3000 Campingplätze mit insgesamt mehr als 200.000 Stellplätzen. Dazu kommen noch ein paar tausend öffentliche und private Wohnmobilstellplätze. Das klingt viel, oder? Allerdings gibt es alleine in Deutschland rund 675.000 zugelassene Reisemobile. Und da sind noch nicht einmal alle umgebauten Vans eingerechnet, da diese teilweise als PKW zugelassen werden. Wenn man dann noch die Campingtouristen aus dem Ausland hinzurechnet, ist es kein Wunder, dass gerade in der Saison die Plätze knapp werden. Und da das sogenannte Wildcamping in Deutschland nicht erlaubt ist, braucht es also Alternativen. Wie die aussehen können, darüber spreche ich mit Markus Oltmanns und Oliver Raths. Sie haben mit Hinterlandcamp eine Art Airbnb für Camper etabliert. Über die Plattform findet man Stellplätze auf Privatgrundstücken, auf denen man gegen eine Gebühr übernachten darf. Manchmal ist der Platz ganz rudimentär, manchmal gibt es fast den Komfort, den man von einem Campingplatz kennt, nur eben mit weniger Nachbarn. Also Markus und Oliver, wie kamt ihr auf die Idee? Seid ihr selbst Camper?
Ich schlafe gern draußen in der Natur, jenseits von Campingplätzen, also würde ich mich als Camper bezeichnen, ja.
Ich komme gerade vom Wochenende. Also es ist Montag, mein Gesicht ist noch ein bisschen rot, weil ich ziemlich viel draußen in der Natur war und war gerade beim Campen. Also von daher, ja, wobei ich niemals so Campingplatz-Camper im klassischen Sinne war, sondern vor allem draußen sein, vom Kitesurfen war ich viel draußen und das war eigentlich so der Grund, warum ich vor allem zum Campen gekommen bin. Weil wenn man am Meer ist und der Wind ist ja nicht immer da, sondern man ist im Endeffekt abhängig davon, wann der Wind mal reinkommt und wann nicht. Sprich, man muss sehr viel Zeit am Strand verbringen und da braucht man halt eben ein schönes Zuhause und somit war dann quasi die Not da, sich ein Bulli zu besorgen. Aber ich, ja, genieße es sehr, mit dem Bulli durch Deutschland zu touren oder durch Europa.
Oliver, was du gerade lang erzählt hast, ist im Prinzip eigentlich tatsächlich, du bist Camper. Man kann es gar nicht anders sagen. Du hast einen Bulli, du bist draußen, du bist damit unterwegs. Also das ist schon so. Also hast du ein bisschen Angst vor Klischees oder was ist das?
Ich glaube, also wahrscheinlich, weil wir es schon häufiger erzählt haben, aber wir sind von der Überzeugung her, dass es nicht nur um Stellplätze geht, sondern vor allem um dieses Draußenerlebnis, um rauszukommen, in der Natur zu sein. Und weil mir das sehr wichtig war und weil es halt eben nicht nur dieses Campen des Campenwegens, sondern wir sehen es vor allem als Vehikel, als Möglichkeit, um draußen zu sein. Und das ist vor allem das, was mich antreibt.
Aber es ist schon so, dass es Klischees gibt, gegen die wir ankämpfen. Also als wir mit Hinterland gestartet sind, 2020, und die ersten Gespräche mit Hof- und Landbesitzern geführt haben und gesagt haben, Mensch, wir suchen nach einer Möglichkeit, Leuten, die aus der Stadt kommen, zu Corona-Zeiten raus ins Grüne und eine schöne Zeit jenseits der Stadt verbringen zu können. Und wenn wir das dann Campen genannt haben, haben die gesagt, nee, wir wollen ja keine Camper bei uns auf dem Hof, weil die sofort Assoziationen hatten, gegen die wir angearbeitet haben. Und wenn wir gesagt haben, nee, es geht darum, dass Familien aus der Stadt eine schöne Zeit im Grünen verbringen können, mit dem Zelt oder mit dem Bulli, dann haben die sofort angefangen, Bilder zu haben, die die richtigen waren und Geschichten erzählt haben, wie sie selber früher mit dem Zelt oder mit dem Reisemobil unterwegs waren. Nur das Wort Camping hat immer sofort Assoziationen geweckt, die wir nicht wollten. Deswegen sind wir da so ein bisschen differenziert.
Unterhemd, irgendwie Liegestuhl, Grill ist an und Crocs an den Füßen. Ne? Das heißt, so dieses typische Camperbild, was man so im Kopf hat. Aber ich kann euch sagen, ich bin ja schon eine ganze Weile mit dem Camper unterwegs und ich stehe auch manchmal auf Campingplätzen, um meine Versorgung wieder sicherzustellen. Die Klischees stimmen und stimmen nicht, beides gleichzeitig. Das ist das Blöde daran, an diesem Ding. Und, aber ihr habt jetzt ja was gemacht, um, wie du schon sagst, oder wie ihr schon sagt, dieses Klischee aufzubrechen. Wie seid ihr da rangegangen? Also wann seid ihr gestartet? Erzähl doch mal so ein bisschen die Genese dazu.
Also die Idee ist 2019 entstanden, als ich meinen Kindern, ich habe zwei Jungs, erzählt habe, dass als ich 14 wurde, wieder eine zu der Zeit gerade, das erste Mal alleine in Urlaub fahren durfte. Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen und dann sind wir mit dem Fahrrad losgezogen, haben die Satteltaschen gepackt, Zelt hinten drauf und sind dann an die Nordsee gefahren aus dem alten Land. Und wenn wir nicht mehr konnten, haben wir beim Bauern geklingelt, da unser Zelt aufgeschlagen, hatten 100% Trefferquote, die haben sich gefreut, es hat immer geklappt. Und dann hat mein kleiner Sohn gesagt, aber beim Bauern klingeln, das braucht man ja heute nicht mehr. Und dann sage ich, nee, wieso nicht? Und dann sagt er, nö, kannst du doch über das Internet machen. Und dann habe ich gesagt, ja, über das Internet, ja, das ist ja nicht so einfach. Ja, da bräuchte es eigentlich so ein Airbnb für Camping. Und das war 2019. Dann habe ich mir einen Namen dafür überlegt, Hinterland, als ich feststellte, das ist eins der ältesten Lehnworte im britischen, amerikanischen Englisch, im portugiesischen, französischen. Überall kennt man das Hinterland und das war für mich so ein Sehnsuchtsbild. Ich komme aus dem Agenturbereich, dann hat eine Designerin von uns auch schon mal ein Design gemacht dazu, weil es brauchte für mich irgendwie so ein Gesicht, um so diesem Gefühl irgendwie Ausdruck zu verleihen und Corona war dann eigentlich der Auslöser.
Aber die Idee war schon vor Corona da.
Ja, genau. Name, Design, alles war da.
Wie so ein Turbo war das aber dann wahrscheinlich dann für euch, so dass ihr gesagt habt, so hey, das ist jetzt nochmal, das gibt dem Ganzen nochmal einen ganz anderen Drive, oder?
Ja, absolut. Also weil wir waren 2020 im Februar, März zu der Zeit selber gerade irgendwie unterwegs in Le Goût in Marseille, Südfrankreich, abgeschnitten vom Internet und kriegten dann irgendwann aus der Zivilisation einen Anruf, Südtirol sei gerade zum Risikogebiet erklärt worden, wie es uns denn ginge. So, mein Schwiegervater war am Telefon und ich habe das Telefon an meine Frau weitergereicht, mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, dein Vater erzählt, Südtirol ist ein Risikogebiet, ich glaube, du sprichst mal besser mit ihm, weil ich dachte, es ging ihm nicht gut. Dann haben wir dann abends da gesessen und überlegt, was macht man, wenn das jetzt so eine Hollywood-Endzeit-Pandemie wird? Geht man auf eine einsame Insel, bleibt man gleich in Le Goût, wo 200 Einwohner nur sind und dann sagte meine Frau, ja, oder ins Hinterland. Und das war eigentlich so ein Momentum, was mich nicht mehr losgelassen hat, wo ich gesagt habe, ja, da kann ich weit weg von anderen Menschen und der Natur aber ganz nah sein. Ja, und dann sind wir zurückgekommen. März, April habe ich mit Freunden gesprochen. Im Mai sind wir gestartet. Im Juni war die Website online. Da funktionierte noch nichts automatisch. Ich habe sechs Wochen lang Tag und Nacht 18 Stunden telefoniert mit möglichen GastgeberInnen und mit Reisenden, die ich dann untergebracht habe. Und im August war es dann soweit und wir hatten im Prinzip die komplette Funktionalität von Airbnb nachgebaut. Wir haben einen ganz, ganz tollen Co-Founder, den Chris, der promovierter Informatiker ist und dann innerhalb von 3 Monaten große Wunder vollbracht hat, sodass dann quasi die Plattform eigentlich komplett automatisiert war. Und heute machen wir das, was ich da geschafft habe, 200 Buchungen in 6 Wochen. Ich war so wahnsinnig stolz. Ich habe Leute bei meinem Schwiegervater am Werbelinsee im Garten untergebracht mit Zelten und mit Campern. Und am Ende habe ich sein Boot noch als Tiny House mit vermietet. Hauptsache, die Leute konnten raus ins Grüne. Und die Freunde auf dem Dorf sind schon gar nicht mehr ans Telefon gegangen, weil sie wussten, dass wenn Markus anruft, dass er wieder jemanden unterbringen möchte. Ja, und jetzt machen wir die 200 Buchungen in 2-3 Tagen. Also das ist ein bisschen frustrierend, aber es ist eine wahnsinnig tolle Energie da drin bis heute.
Beschreib doch mal, Oliver oder Markus, beschreib doch mal so, wie so ein typischer Platz bei Hinterland aussieht.
Ich glaube, den absolut archetypischen Platz gibt es nicht. Die Bandbreite ist sehr groß. Was sie wahrscheinlich alle gemein haben, ist, dass es eben Camping von privat ist. Sprich, es gehört irgendjemandem, der sich irgendwann von Hinterland gehört hat. Meistens sind es selber Camper. Und die genau diesen Need kennen und dieses Gefühl kennen, wenn du als Camper unterwegs bist oder als jemand, der ein Fahrzeug hat, in dem du schlafen kannst. und dir überlegst, okay, gehe ich jetzt auf einen Campingplatz, der voraussichtlich überfüllt ist und dieses manchmal dieses negative Campingplatz-Flair hat, auch wenn es wirklich schöne Campingplätze auch da draußen gibt, oder stehe ich jetzt irgendwo wild, wo ich die ganze Nacht Sorge haben muss, dass jetzt vielleicht irgendjemand gleich am Fenster klopft und sagt, hier, Schlafen verboten und bitte mal woanders hinfahren. Die Gastgeber sind, glaube ich, das Vereinendste, die ihren Platz gerne bereitstellen, um Gäste zu empfangen. So, und das, die Plätze sind ganz unterschiedlich. Die können in der ganz wilden Natur auf einer wilden Wiese sein, mit wunderschönen Ausblick, wie beispielsweise der Platz im Schwarzwald, wo man wirklich in so ein Tal reinguckt. Das kann auf einer Apfelplantage sein, das kann ein Platz am See sein, am Grenzsee, an der Lausitz oder auch manchmal hier in der Nähe in Hamburg haben wir jetzt ganz neu einen Platz, ein bisschen weiter südlich, wo man auch direkt von der Stadt hinkommt, bis hin zu einem Pferdestall, wo man jetzt nicht ganz so weg von also in der Natur ist, sondern Pferdegeruch hat und die Pferde in der Nähe sind, aber auch da wunderbare Gastgeber sind, die sich einfach freuen, wenn sie ihren Hof mit weiteren Menschen teilen können.
Was die Ausstattung angeht, ist es sehr unterschiedlich, ne? Also wir haben Plätze, die sind komplett autark. Wir sagen immer, je autarker man ist als Camper, und das kann man ja auf unterschiedlichste Art und Weise sein, desto eher kommst du so wirklich an so Hidden Places, wo noch kein Instagram-Foto gemacht worden ist. Und dann gibt es aber auch Plätze, wo du allen Komfort hast, wo du Strom hast, wo du Wasser bekommst von dem Gastgeber, wo du Frühstück auf dem Hof bekommst, Brötchen an den Camper gehängt. Die Gastgeber sind kreativ, weil natürlich auch das Thema Reisen von Menschen, die gar kein Womo oder Reisemobil besitzen, Dachzelte dabei haben oder einfach ein Zelt im Kofferraum, wo dann die GastgeberInnen sagen, ach, ich habe hier eine Duschemöglichkeit und so weiter in der Scheune, aber das ist jetzt irgendwie nichts Besonderes. Ich weiß gar nicht, ob ich das anbieten kann. Und wir erleben halt, dass es so eine neue Generation von Abenteurern ist, die da draußen unterwegs ist. Und es muss nicht immer das perfekt ausgebaute Reisemobil zu sein, um irgendwie eine tolle Zeit in der Natur verbringen zu können. Also holt eure Zelte vom Dachboden und macht euch auf Tour. Ein Wasserkanister sich mitzunehmen ist einfach. Selbst einen kleinen Gaskocher zum Wandern und dann ist man eigentlich schon perfekt ausgestattet fürs Hinterland.
Also du hast gerade ja auch gesagt, so dass eben mal dieses autarke Stehen ist natürlich auch jetzt so ein Trend, so dieses Alleine-Sein, gerade vielleicht auch ein bisschen durch Corona, dass man noch so diesen Abstand immer mehr zu schätzen gelernt hat, ne? Nicht mehr abgelenkt sein von irgendwas, von draußen, sondern bei sich auch sein. Aber Wildcampen ist in Deutschland halt eben halt eigentlich tabu. Also klar, man kann irgendwas machen oder sowas und wo kein Kläger, da keine Klage, ist alles richtig. Aber ihr habt ja quasi dieses Wildcampen, würde ich das mal sagen, so ein bisschen legalisiert können, durch die Plätze, die
gezähmt,
ihr sagen, genau, gezähmt,
ja, das sagen gezähmt, wir immer. Das Wildcampen. Gezähmt. Genau. Es fühlt sich wild an, aber dadurch, dass du mit Erlaubnis des Eigentümers nächtigst, ist es halt erlaubt, genau. Mit Ausnahme von Natur- und Landschaftsschutzgebiet, das ist klar. Manchmal kann es in der Zuwegung Probleme geben, wenn Straßen nur für den landwirtschaftlichen Verkehr freigegeben sind. Und was keiner darf, ist also kein Privatmensch, ist mehr als 3 Zelte und oder Wohnmobile beherbergen, weil dann gilt man als Campingplatz und muss entsprechend Bauanträge stellen, Entsorgungsstationen, Einrichtungen etc. Und das ist auch gut so. Wobei wir auch dafür sind, dass auch für unsere Art sozusagen des Campens Standards definiert werden, weil wir schon sehr darum bemüht sind, dass wir das Wildcampen wirklich zähmen.
Erklär doch mal ein bisschen was für den Standards. Also wie sucht ihr die Gastgeber aus und wie holt ihr die ins Boot, dass sie quasi auch eine Philosophie mit euch teilen? Das muss ja passen irgendwie. Es kann ja nicht jeder mit seinem Grundstück kommen, ja, komm her, ich habe hier einen Platz, irgendwie bauen wir, können 3 Camper stehen, kein Problem, sondern wie sucht ihr das aus?
Am Anfang haben wir wirklich noch selber Netzwerke aktiviert und geschaut und telefoniert. Mittlerweile haben wir eine recht hohe Bekanntheit. Also wir haben jeden Monat 100.000 Unique Visitor bei uns auf der Seite und haben ganz, ganz tolle Community da draußen von, ich glaube, mittlerweile 50.000 Menschen, die wir plattformübergreifend erreichen. Und da geht ganz, ganz viel über Weiterempfehlungen. Und mit den GastgeberInnen sprechen wir immer persönlich. Das heißt, wir kriegen erste Bilder geschickt, wir gehen in den Dialog. Letztlich muss der Platz eine Hinterland-Experience versprechen. Das heißt, er muss naturnah sein und nicht an der Hauptstraße liegen. Also wir haben, was so das Erlebnis vor Ort angeht, bestimmte Vorstellungen. Und wir gucken halt, dass es persönlich matcht. So, und vertrauen da auf unser Bauchgefühl. Und letztlich ist es ja so, dass viele Menschen draußen im Hinterland jetzt unterwegs sind. Die Plätze haben mittlerweile sehr, sehr viele Bewertungen, sodass man auch darauf vertrauen kann, dass wenn da Menschen vor Ort waren, aus Reisende von uns, dass man ein recht klares Bild hat davon, was einen erwartet. Und wir sind sehr dahinterher, wenn es mal negative Bewertungen gibt. Das fängt bei uns bei 3 Sterne an von 5. Dann kriegen wir heute noch alle, auch das Gründerteam, eine Nachricht aufs Handy. Und dann gehen wir dem sofort nach und schauen, was da los war. Wir hatten, glaube ich, im ganzen letzten Jahr, wir hatten 25.000 Personennächte am Lagerfeuer und ich glaube, wir hatten 3 Negativerfahrungen. Und da arbeiten wir mit gelben und roten Karten. Die Bewertung findet wechselseitig statt, also nicht nur der Gast bewertet, sondern auch die GastgeberInnen bewertet, um festzustellen, ob es da vielleicht Menschen gibt, die sich nicht so verhalten, wie wir das uns im Hinterland wünschen. Nach alter Pfadfinderregel den Platz idealerweise sauberer zu hinterlassen, als man ihn vorfindet und da keinen Müll hinterlässt, dass man ruhig ist, dass man Natur genießt und dass das nicht für einen Junggesellenabschied bucht oder es halt klar vorher kommuniziert. Auch das haben wir schon gehabt, wo sich die Gastgeber dann freuen, dass ein bisschen Stimmung auf den Hof kommt. Also eins unserer Lieblingszitate von einem Gastgeber ist, dass er sagt, ich war selber seit 10 Jahren nicht mehr im Urlaub, aber ich habe jetzt Urlaubsstimmung auf dem Hof und freue mich immer über die Menschen, die da kommen. Wir haben Gastgeber, die setzen den Preis auf 1 Euro pro Nacht runter, damit sie möglichst viel gebucht werden, weil es denen gar nicht ums Geld geht, sondern um die Begegnung. Und andere haben im letzten Jahr gut 10.000 Euro verdient in der Saison, also was jetzt auch mehr als nur ein Zubrot ist. Ich glaube, wir haben im letzten Jahr knapp 250.000 Euro ausgezahlt an Hof- und Landbesitzer. Die sind so ein bisschen wie Mikrounternehmer als Gastgeber. Ja, also da ist einfach eine tolle Energie drin.
Wenn ich jetzt im Ausland bin oder auch in Deutschland unterwegs bin, ich liebe es, irgendwie in die regionalen kleinen Märkte zu gehen oder auch, wenn ich Glück habe, so auf dem Landhof da nochmal in diesen Hofladen reinzugucken und was haben die denn Schönes? Ich werde mir jetzt mit den Produkten vor Ort irgendwie, die jetzt auch gerade gewachsen sind und nicht irgendwie über die ganze Welt angeschifft worden sind, mir was Leckeres zu essen machen oder sowas. Ist das auch ein Teil bei euch? Das heißt, also ihr habt ja auch Höfe, glaube ich, dabei, ne? Oder sind das irgendwie alles nur privat? Ferien-Domizile. Also wie läuft das bei euch?
Nee, ganz viele Höfe sind das und genauso dieses Hofladen-Erlebnis. Als Camper wissen wir das wertzuschätzen, wenn wir gar nicht losgehen müssen zum Einkaufen. Wenn uns dann der Gastgeber noch Brötchen mitbringen kann, dann ist der Tag perfekt. Du siehst es ja vorher, auf was für einen Hof du gehst. Ja. Wir haben Weingüter, wo du halt dann Weingenuss erleben kannst. Ein Platz, der liegt wirklich mitten zwischen den Reben. So, da kannst du aus dem Bulli raus so Weintrauben pflücken.
Danach will man auch nicht mehr fahren, glaube ich, ne?
Ja, genau. Ja. Und dann hast du Bauernhöfe, wo du halt Hühner hast, wo du frische Produkte am Hof irgendwie einkaufen kannst und da machen wir auch gerne Aktionen immer mit unseren GastgeberInnen. Davon lebt das Hinterland auf jeden Fall. Also so dieses regionale Erlebnis für alle Sinne ist ja eigentlich das, was da drin steckt.
Also für beide Seiten schön. Also einmal als Gast vor Ort zu sein und die Salami zu essen, die Hirschsalami, die der GastgeberIn selber gemacht hat und umgekehrt die strahlenden Augen vom stolzen, von der stolzen GastgeberIn, die hier, das kommt von uns, von diesem Hof und das überreicht. Und das ist einfach nochmal logischerweise ein ganz anderes Erlebnis, eine ganz andere Verbindung, als wenn ich jetzt im Supermarkt schnell irgendwo was anonym kaufe, sondern dass ich da wirklich in direkten Kontakt komme. Viele, viele Gastgeber und GastgeberInnen, die haben wunderschöne Hofläden, näher und frischer kann man Produkte nicht kaufen.
Jetzt habe ich auf eurer Karte gesehen, also ich könnte bei euch sicherlich eine wunderbare kulinarische Reise durch Deutschland machen, von Nord nach Süd, von Ost nach West. Im Ausland ist das Hinterland noch nicht so richtig angekommen. Also ich habe kein Frankreicher Plätze gesehen, ich habe jetzt irgendwie ein paar Sachen auch in der östlichen Seite, auch im Süden gesehen. Aber wie sind da denn eure Zukunftspläne? Habt ihr da was vor? Habt ihr da schon was in petto? Kann ich darauf warten, dass ich jetzt irgendwie Ende des Sommers mal richtig schöne Europareise machen kann? Wie sieht es da aus?
Wir sind da gerade dran, also die Plattform, die kann das jetzt, also man muss das ja Schritt für Schritt machen und da wir nicht dem Größenwahn verfallen, war es uns ganz wichtig, dass wir erstmal ganz, ganz viel lernen darüber, wie diese neue Art des Reisens, die wir da ermöglichen wollen, funktioniert. Und das haben wir jetzt in den letzten 2 Jahren und jetzt fühlen wir uns eigentlich bereit. Wir sind auch technisch soweit. Wir haben, wie du ja gerade richtig beschreibst, schon in Frankreich, Italien, Ungarn und so weiter erste Plätze. Das war für uns eher so ein Testballon, dass wir die einfach freigeschaltet haben. Das heißt, die Nachfrage oder das Angebot an Plätzen, das kommt schon von alleine gerade so ein Stück weit. Aber wir wollten erstmal sehen, dass das mit der Zahlung, Auszahlung, Verbuchung und so weiter auch alles wunderbar funktioniert. Und am Anfang hieß es dann, ja, nee, Stripe ist ja international, das geht alles problemlos. Und dann unser erster Gastgeber in Dänemark ruft dann nach 3 Wochen an und sagt,
wo ist mein Geld?
Wo bleibt jetzt, wann bekomme ich eigentlich mein Geld? Und um dann festzustellen, dass dann die dänische Krone nicht so einfach zu integrieren war. Und jetzt sind wir eigentlich so weit, dass wir sagen, in diesem Jahr können wir loslegen. Wir führen gerade unterschiedlichste Gespräche und suchen jetzt halt Menschen in den Ländern oder Leute draußen auf Tour, auf Tipps, über die wir uns freuen und angewiesen sind. Wir könnten im Prinzip jetzt direkt loslegen, suchen aber Menschen, die zu uns passen in den Ländern, mit denen wir das dann gemeinsam aufbauen wollen, die auch so unsere Geisteshaltung teilen, weil wir, wie gesagt, jetzt nicht in dem Größenwahn, jetzt haben wir Hinterland in Deutschland am Start und jetzt müssen wir sofort Europa machen, so ticken wir irgendwie nicht. Aber wir orientieren uns auch so ein Stück weit an den Reiserouten unserer Gäste, die jetzt auch schon auf Tour sind und uns dann Tipps rüberspielen. Ah,
das wäre meine Frage gewesen. Habt ihr so Guides, habt ihr so ein Guide-Programm oder gibt ihr dann irgendwie so Rewards, wenn ihr dann jemand so, komm, du hast einen geilen Platz für uns entdeckt und jetzt die nächsten 2 Nächte sind, dann gehen auf uns? Oder wie geht ihr damit um?
Das haben wir mal gemacht, das bringt irgendwie gar nicht so richtig was. Also die machen das auch so. So dieses Rewarding ist es, wenn ich halt auf meiner Hinterlandkarte halt auch Plätze finde, in der Region, wo ich war oder wo ich als nächstes hin möchte. Das funktioniert, das ist so ein Geben und Nehmen irgendwie so in der Gemeinschaft drin. Und immer wenn wir versucht haben, so zu incentivieren, du kannst dir vorstellen, bei dem einen 1,50 Euro die Nacht haben wir finanziell nicht die größten Spielräume. Wenn wir mal 2 Nächte jemanden freistellen für einen Platz für 20 Euro, dann verdienen wir halt an 20 anderen Plätzen sozusagen kein Geld. Und es hat auch ganz gut ohne funktioniert bisher. Wenn das der Bundesdurchschnitt wäre bei den 3 schlechten Erfahrungen, die wir letztes Jahr hatten, dann würden wir in dem tollsten Land der Welt leben. Also was dieses Positive und so das, was so dieses Gemeinschaftsgefühl ausmacht, irgendwie, das ist schon ganz besonders. Ich glaube, es ist ein hohes Maß an Dankbarkeit, dass es sowas gibt, dass es die Möglichkeit gibt und das wird sehr wertgeschätzt.
Dieses Gemeinschaftsding, was du gerade gesagt hast, also dieses, wir sind eine Gemeinschaft und das zeigt ja auch so ein bisschen, dass Campen auch so ein People's Business ist. Also ich weiß nicht, was ihr in euren alten Jobs so gemacht habt, ob ihr so viel Kontakt mit Menschen hattet, die einfach eine schöne Zeit haben wollen und irgendwie auch manchmal so dankbar sind für einen Tipp oder die dann irgendwie auch selber gerne Tipps geben. Gibt es so ein Erlebnis, ein prägendes Erlebnis, was ihr auch mit euren Gästen und oder mit euren Gastgebern hattet, wo ihr sagt, so, wow, das ist etwas, was mich wirklich antreibt und sagt, so, das ist das Ding, darum mache ich den Job? Habt ihr da irgend sowas erlebt?
Wir erleben das oft von GastgeberInnen, also so um festzustellen, dass es der Landwirtschaft in Deutschland halt vielerorts nicht mehr gut gibt, wo wir halt dann E-Mails bekommen, wo die Menschen sagen halt, das Hinterland schafft uns Freiräume, dass wir uns endlich mal wieder was für uns als Familie leisten können, was uns nicht so klar war vorher, dass es teilweise wirklich sehr, sehr schwierig ist und die Menschen nicht in Urlaub fahren können, die halt Höfe betreiben und da muss unser größter Dank hingehen, für die wir so die regionalen Produkte, ohne zu wissen, wo die herkommen, oftmals dann auch irgendwie einkaufen, zu sehen, was da für Menschen arbeiten, mit wie viel Herzblut, mit dem wir sehr im Dialog sind. Wir erleben halt, wir waren jetzt neulich bei auf Tour, das ganze Thema Solidarität mit der Ukraine, wo wir auf dem Hof waren, wo wir dann so ein Großfamilienerlebnis hatten und dann irgendwann feststellten, dass das von dem Kinderalter, das waren keine Zwillinge, gar nicht matcht, um dann festzustellen, dass die eine Familie aufgenommen hatten. Es gibt so viele schöne Momente, die wir auch schon erlebt haben, weil wir ja selber auch viel bei den GastgeberInnen unterwegs sind, dass es mir schwerfällt, jetzt was Einzelnes rauszupicken.
Wie manche einfach ihren Platz unterschätzen und sagen so, ja, ist jetzt einfach nur so eine Wiese und dann ist es aber eine Wiese hinterm Hof, wo du erstmal mit einem Auto durch den Hof durchfährst und da ist der Steinbock kleine, die Enten, die Gänse und so, wie das teilweise unterschätzt wird, weil so, ja, es ist ja, eben nur so ein Platz hier und das, ja, genau, aber das ist genau das, was es so toll macht.
Trecker-Einsätze haben wir ganz viele gehabt, also das sind dann die, ich schaue jetzt nicht meinen Kollegen an.
Weiß ich gar nicht, wovon du
Hinterland
redest.
Hinterland ist halt Hinterland und das Lustige ist, dass da, wo sich ein Gast festfährt auf einer Wiese, da sind die Bewertungen am längsten, am herzlichsten. Die Leute freuen sich darüber, weil das halt ein Abenteuer ist. Dann kommt der Gastgeber mit dem Trecker angefahren, zieht ihn wieder raus, dann hält man einen Schnack und so weiter. Es ist halt so kein Standardformat, da kann halt viel passieren. Also das ist halt so Abenteuerland, was man halt irgendwie so entdeckt. das macht es halt auch irgendwie schön und besonders.
Hinterland, Abenteuerland. Also das ist ja schon so eine Sache, die das Ganze ja auch so wirklich auch so auflädt. Ich habe auch ganz viele Bilder im Kopf und sowas. Und das heißt, wir hatten vorhin auch ganz kurz über Instagram und Co. gesprochen. Seht ihr das so ein bisschen auch als problematisch an, dass so viele Leute so ein Vanlife-Gedanken haben, die sagen so, ey, geil, ich baue mir jetzt einen Bulli aus, fahre jetzt irgendwie in die Welt, mache schöne Instagram-Bilder. Und das ist ja nicht immer die Wahrheit, die da zeigen. Ihr habt vom Steckenbleiben gesprochen. Ich habe selten eins von diesen schönen Bildern bei Instagram gesehen, wo jemand stecken geblieben ist. Das heißt, ist das schon eine Diskrepanz zwischen dem, was man so sieht und dem, was man wirklich erlebt. Wie seht ihr das?
Also wenn du auch heute Instagram für die reale Welt hältst, da hat, glaube ich, nicht so ganz verstanden, wie Instagram funktioniert. Also das ist ja generell, da ist einfach alles, wird perfekt dargestellt. Klar, das ist ein Problem. Es gab auch gerade so einen totalen Verriss über die Camper-Influencer, aber das war so extrem negativ, dass es sich nur eine kleine Gruppe an Menschen leisten kann, diesen Van-Lifestyle. Und ja, das mag sein, wenn man jetzt wirklich Influencer ist und nur davon lebt. Ich hatte es ja gar nicht so beschrieben. Markus hatte seine Story, wie Hinterland gegründet ist, und er ist ja auch der Gründer. Ich bin ein bisschen später dazugekommen, aber ich hatte an einem Buch gearbeitet, einem Reisebildband ab durch Deutschland, wo ich mir selber die Herausforderung gestellt habe, Deutschland zu entdecken und zu zeigen, wie toll Deutschland als Reiseziel sein kann. Und da gab es Hinterland nicht. Und ich war so, das kann ja nicht sein. Es gibt so viele schöne Ecken in Deutschland, dass ich hier nicht campen kann. Oder einfach nicht stehen darf, dass es illegal ist.
Ja, aber Gerd, was interessant ist, ist auf Instagram, wo wir wirklich eine ganz gute Reichweite mittlerweile haben, wo wir auch sehr aktiv sind. Die Leslie kümmert sich das, war unsere erste Mitarbeiterin, die ist im September, glaube ich, 2020 zu uns gestoßen. Und das Thema Dialog und Interaktion mit der Community spielt für uns eine große Rolle. Und Instagram ist für uns auch ein wichtiges Medium. Was wir aber feststellen ist, dass die Bilder, die jetzt nicht glossy, Influencer-Style und alles ist perfekt, dass die Bilder am besten funktionieren. Und das höchste Engagement letztlich. Wir haben ein Bild, das geht immer wieder noch durch die Decke, das aktivieren wir immer noch mal. Da sitzt ein Pärchen nach so im Oktober im Schwarzwald. Man sieht, die sind irgendwie fertig vom Tag. Die sind mit den Mountainbikes unterwegs gewesen. Keiner bemüht sich von den beiden, in die Kamera zu lachen. Und die haben das so durch die offene Heckklappe fotografiert. Und das ist eins der Bilder, die am tollsten funktionieren. Also ich glaube auch so Authentizität wird gutiert und so. Aber selbst wenn es dann mal Influencer ins Hinterland zieht, auch das haben wir natürlich mal, ist es mir immer noch lieber, als wenn jemand Angeberziele in der großen, weiten Welt bereist, um irgendwie auf der Jagd nach einem Foto, was es eh schon x-mal gibt in den sozialen Medien.
Du hast gerade ein Wort gesagt, das ist Authentizität. Das heißt, ich glaube, das ist so ein bisschen, was meine Philosophie vom Campen ist. Man darf sich einfach mal so zeigen, wie man ist. Und das ist ja irgendwie etwas, was ihr mit euren Plätzen, finde ich jedenfalls, auch den Gästen anbietet. Man lernt neue Menschen kennen, man lernt neue Orte kennen, man lernt sich selber vielleicht auch ein Stück weit neu kennen.
Definitiv. Also im Endeffekt ist es ja auch so, es ist ein ziemlicher Hype da draußen und sehr viele Leute sehen es, dass ich einfach rausfahren kann in die Natur und diesen perfekten Vanlife da draußen gibt. Der ist nicht immer so perfekt, wie er dargestellt wird, aber ist das auch toll, wenn man dadurch motiviert wird, rauszugehen. Und dann ist es eh jedes Mal eine andere Erfahrung, eine ganz persönliche Erfahrung. Dann ist es ganz am Anfang, vielleicht macht man noch Fotos und irgendwann kommt man runter und merkt so, jetzt mache ich mal die Kamera aus und bin einfach nur mal da und bin präsent und komme mal runter.
Vielleicht ist das auch gerade das Perfekte, ne? Das heißt, das Nicht-Perfekte.
Das Nicht-Perfekte, genau.
Ich glaube auch, dass so unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten, ich glaube, dass viele Leute bisher nicht so auf diesem Campingtrip oder einfach losfahren, Zelt hinten reinschmeißen und Deutschland entdecken waren, weil das nicht einfach ist, so einen Urlaub zu planen. Und ich glaube, dass so die deutsche Familie, der deutsche Urlauber auch gerne irgendwie im Voraus plant und du kannst halt heute immer noch eine Weltreise, hast du dir innerhalb von einer halben Stunde zusammengeklickt. Und bis es uns gab, war halt so der Trip ins Hinterland, mal eine halbe Stunde raus aus der Stadt, irgendwo an einem Wald, an einem See oder irgendwo sein. Wenn du jetzt nicht bist, wie wir damals waren und beim Bauern halt einfach klingelst, wenn dir das zu stressig ist und du vorher wissen willst und ansonsten hast du da hinten Kinder auf der Rückbank sitzen, die dich irgendwie nerven, Papa, Mama, wann sind wir endlich da? Ich glaube halt, dadurch, dass wir das Hinterland buchbar machen, in seiner Qualität ist es, glaube ich, halt für die Leute spannend, jetzt halt auch mal auf eine Flug-Hotel-Reise zu verzichten, weil das halt digital buchbar wird so. Und das muss auch bei den Plätzen nicht Halt machen. Es geht halt letztlich darum, dass man halt das Hinterland buchbar macht und dass das halt dadurch ein attraktives Produkt wird, im Vergleich zu weniger nachhaltigen Varianten. Und das ist halt immer, wenn das Flugzeug mit reinkommt, wenn das Hotelurlaub ist, etc.
Ich habe jetzt irgendwie, das ist natürlich jetzt eine blöde Frage, weil ihr habt 1500 Gastgeber, glaube ich, ungefähr. Aber jetzt habt ihr irgendwie so einen Lieblingsplatz oder sagen wir mal so eine Lieblingsregion vielleicht, wo also jeder für sich, wo ihr sagt so, Mensch, das ist irgendwie für mich so ein Ding, da würde ich auch privat jederzeit hinfahren.
Und was müssen nicht immer diese Top-Regionen sein. Also es ist wirklich, wie Markus gerade schon sagte, häufig ist das beeindruckendste Erlebnis, einfach eine Stunde im Umfeld oder eineinhalb Stunden vom eigenen Wohnort zu fahren und da einfach bei einer Gastgeberin auf dem Hof zu stellen und dass man da ein besonderes Erlebnis hat. Also das ist dann nicht unbedingt die Region, sondern das Erlebnis.
Der nächste Platz ist immer der schönste, Gerd.
Finde ich genau richtig. Ich hatte irgendwie mal ein Gespräch mit einem Mikroabenteurer, der meinte, das Abenteuer wartet direkt vor der Haustür. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Philosophie, die ihr da ganz fantastisch vermittelt. Man muss nicht weit fahren, um irgendwie auch mal was Neues, was Schönes, was Spannendes zu erleben, von dem man auch tolle Geschichten mit nach Hause bringt vor allen Dingen und auch die Lust damit steigert. Herzlichen Dank, dass ihr die Lust und Zeit hattet, überhaupt mit mir über euren Plätze zu sprechen. Ich werde mal Folgendes machen. Damit die Hörer, die jetzt irgendwie euch an den Lippen hingen, irgendwie mal ein bisschen mehr erfahren können, ich werde eure Internetseite bei uns in den Shownotes verlinken. Man kann dann von dort aus direkt auf euch gucken, was gibt es für Plätze und auch Gastgeber da draußen. Ich schätze mal, seid ihr auch immer wieder interessiert daran. Auch ihr könnt euch mal auf die Seite begeben, wenn ihr irgendwo ein Grundstück habt und das ihr gerne mal mit neuen Gästen und regelmäßig neuen Gästen irgendwie besetzen wollt, guckt auch mal rein. Da gibt es tolle Modelle, da könnt ihr euch anmelden. Markus, Olli, vielen Dank für eure Zeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Danke, Gerd, uns auch.
Danke, Gerd, für die Einladung.
Da möchte man doch gleich losfahren, oder? Aber ganz gleich, ob man mit dem Camper in den Urlaub unterwegs ist oder mit dem PKW zum Feriendomizil fährt, man sollte sich bei der Streckenplanung nicht überschätzen. Selbst geübte Fahrer sitzen im Alltag selten ununterbrochen viele Stunden hinterm Steuer. Mich hat ein Blick auf eine Untersuchung erschreckt, die zu den Unfallursachen bei Berufsfahrern gemacht wurde. Bei 25% der schweren Unfälle finden sich Indizien, dass der Fahrer eingeschlafen war. In immer noch 17% gab es müdigkeitsbedingte Fahrfehler. Was geübten Berufsfahrern passiert, kann auch ungeübten Urlaubsfahrern widerfahren. Und ich kenne das auch. Wenn ich früher größere Distanzen unterwegs war, ließ irgendwann meine Konzentration nach. Besonders dann, wenn ich direkt nach dem Job losgefahren bin, um möglichst viel Urlaubszeit vor Ort zu haben. Aber ehrlich, so eine Tour wird dann irgendwann zur Tortur. Für Fahrer und auch für Mitfahrer. Mehrere Hörer wollten wissen, was man gegen die Müdigkeit tun kann. Und darüber spreche ich mit Verena Lehn. Sie ist in der Presseabteilung des ACV für die Planung und Umsetzung des Mitgliedermagazins Profil verantwortlich. Und auch dort ist eine sichere Reise im PKW natürlich ein Thema. Also Verena, was passiert denn nun, wenn man lange unterwegs ist?
Also wenn ich ununterbrochen stundenlang am Stück im Auto sitze, dann werde ich müde oder unkonzentriert. Die ersten Warnzeichen können zum Beispiel sein, dass man irgendwie vermehrt blinzelt, dass man häufig gähnt, die Augen anfangen zu brennen, man sich ständig ins Gesicht fasst. Hm. All diese Symptome können auftreten und wenn das passiert, der sogenannte Sekundenschlaf auch nicht mehr weit entfernt. Der eine oder andere kennt es wahrscheinlich auch, am Steuer zu sitzen, vielleicht auch bei Nacht und dann plötzlich zu merken, huch, bin ich ja gerade echt für ein paar Sekunden eingenickt.
Also mir ist das schon passiert tatsächlich, Verena. Ich erinnere mich noch bei einer Fahrt irgendwann mal mit dem Wohnmobil nachts Regen und dann merke ich so, ups, ich bin noch auf der Spur geblieben, alles gut, aber ich habe gemerkt, ich war jetzt komplett ganz kurz weg. Für mich alleine, blöd genug, aber ich hatte jemanden im Auto und das ist natürlich fatal gewesen. Und das ist also so eine typische Reaktion wahrscheinlich dann auf die Müdigkeit, dass man mal, obwohl man eigentlich aktiv ist, mal kurz die Augen zumacht, oder?
Ja, also das ist ja auch gerade das Fatale an diesem Blackout, wenn man das so nennen kann, auf der Straße bei 100 km/h, dass man nicht nur sich selber gefährdet, sondern eben auch seine Mitfahrenden und die anderen Verkehrsteilnehmer. Ja, ich kann da mal ein Beispiel nennen. Mhm. Wenn man jetzt bei 100 km/h auf der Autobahn für 3 Sekunden die Augen schließt, legt man 80 Meter im Blindflug zurück. Mhm. Das ist enorm viel. Das muss man sich mal vorstellen. 80 Meter hat man keine Kontrolle mehr über sein Auto.
Also ich weiß, dass ich für 80 Meter und 100 Meter beim Sprint irgendwie in der Schule immer letzter war. Also das weiß ich. Aber mit dem Auto ist man natürlich dann irgendwie schnell in diese Strecke. Und das, was kann da alles passieren auf diesem Weg? Ne? Das,
Müdigkeit wirkt wie Alkohol, ne? Ey. Kann man sich nicht mehr konzentrieren, man hat Schwierigkeiten, die Spur zu halten, fährt zu dicht auf.
Ja, und dann vielleicht noch mit widrigen Wetterbedingungen, wo dann noch vielleicht noch ein weiterer Störfaktor dazu kommt. Ne? Also was weiß ich, wenn du jetzt auf langen Strecken unterwegs bist. Ich stelle mir vor, wenn ich jetzt irgendwie auf vertrautem Terrain unterwegs bin, fühlt man sich ja noch sicherer. Aber wenn man dann irgendwie in fremden Ländern unterwegs ist, glaube ich, nochmal ein weiterer Effekt, der dann das Ganze kritisch macht, schätze ich.
Aber ich glaube, das ist auch gerade die Gefahr, sich einfach noch sicher zu fühlen. Mhm. Ne? Weil wenn die ersten Anzeichen kommen, wie Gähnen, brennende Augen und so weiter, dann sollte man eigentlich schon spätestens dann merken, dass man eine Pause braucht.
Okay, das wäre es dann auch. Also wenn ich jetzt sage, was hilft dagegen, würdest du jetzt nicht sagen, viel Kaffee trinken und aber weiter? Oder was sagst du
Ja,
dann?
Genau. Energy Drinks, Fenster auf, was hört man da nicht alles, ne? Laut Musik hören ist auch immer ein guter Tipp. Nee, also gegen Müdigkeit am Steuer helfen eigentlich nur Pausen.
Okay. Und wie würde die Pause denn idealerweise aussehen? Also sag ich mir dann so, ja, ich bin müde, mach jetzt eine Pause oder was sagst du?
Also man sollte schon alle 2 bis 3 Stunden Pause machen für mindestens 15 Minuten. Mhm. Ne? Einfach mal zwischendurch anhalten, sich ein bisschen bewegen, die Arme und Beine lockern, so kleine Entspannungsübungen, das mache ich manchmal, frische Luft schnappen. All das hält munter und bringt den Kreislauf in Schwung. Mhm. Idealerweise schließt man sogar für 10 Minuten mal die Augen.
Ach, kannst du das?
Ich versuch's. Also ich kurbel die Rückenlehne nach hinten, schließe die Augen, versuche ein bisschen ruhig zu atmen und einfach mal runterzukommen.
Ne? Also bei mir würde dann der Hund auf meinem Gesicht sitzen und würde dann sagen, so, ich muss hier spazieren gehen. Man ist ja manchmal nicht alleine unterwegs. Also ich weiß nicht genau. Also, aber diese Bewegung, das ist ja super bei mir mit dem Hund. Also ich kann ja dann rausgehen, kurz spazieren gehen und was anderes machen. Gibt es noch andere Möglichkeiten? Also du hast ja ein Kind. Also machst du irgendwas denn in der Pause? Musst du denn, was weiß ich, dich um dein Kind kümmern oder kann er sich mit sich selber beschäftigen?
Also mein Sohn ist 7. Tatsächlich kann der sich nicht selber beschäftigen und den würde ich auf dem Rastplatz eigentlich alleine laufen lassen. Insofern muss man da natürlich gucken, dass die Kinder bespaßt werden. Ne? Am besten sind dann so Rastplätze mit Spielplätzen oder so. Die meisten großen Rastplätze, die haben ja mittlerweile auch einen. Ne?
Aber dann ist man ja auch in Bewegung. Ich glaube, das ist, glaube ich, auch eine gute Sache, wenn ich dann sage, so, ich fahre die ganze Zeit, starre so in eine Richtung, muss sehr konzentriert sein. Dann ist, glaube ich, so ein Spaziergang, egal wie komisch das Ambiente ist, vielleicht gar nicht so verkehrt. Und wenn es zum Spielplatz ist.
Ja, genau. Was halt auch wichtig ist, dass man viel trinkt. Ne? Gerade wenn heiße Temperaturen sind, dass man einen kühlen Kopf behält, Heizklimaanlage einschaltet. Wir sagen immer so, 22 Grad ist eine optimale Temperatur, nicht zu heiß, nicht zu kalt. Gilt übrigens für jede Jahreszeit. Ne? Kühler Kopf fördert die Konzentration.
Ist ja sowieso ein guter Ratgeber, auch in Verhandlungen und in Gesprächen einen kühlen Kopf bewahren. Also und das, warum soll das nicht beim Autofahren gelten? Finde ich super.
Genau.
Ich bin ja mit dem Wohnmobil unterwegs und jetzt Pausen verstehe ich. Das heißt, ich halte irgendwie regelmäßig an und versuche dann irgendwie auch meine Pausen einzuhalten, gerade weil ich auch längere Strecken fahre. Eine zweite Sache, die ich habe jetzt beim Wohnmobil ist, dass ich mich manchmal um das Gewicht sorge, also auch gerade auf längeren Strecken. Ich habe jetzt irgendwie zum Beispiel bei mir eine Dachbox, ich habe irgendwie ein bisschen Sportequipment dabei, Fahrräder dabei und jetzt bin ich aber schon schnell an der Gewichtsgrenze. Das ist bei mir manchmal irgendwie so eine heikle Geschichte, ich lasse da mal was zurück. Wie ist es beim Autofahren? Ist es denn da auch so? Muss man da auch sich ums Gewicht scheren oder ist es fast egal, weil das Auto kleiner ist, niedriger ist oder wie läuft es beim Autofahren?
Also es ist tatsächlich so, dass wenn das Reisegepäck zu schwer ist, auch beim PKW das Gesamtgewicht oder das zulässige Gesamtgewicht, das man ja in der Zulassungsbescheinigung findet, wenn man nachschaut, dass das schnell erreicht ist. Ja.
Oh, mir ist gerade sehr unangenehm. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel ich bei meinem alten PKW denn Zugeladung hatte. Also den meisten Blick sollte man schon mal machen, ne?
Sollte man mal reinwerfen, ja. Also was ist problematisch, hast du mich gefragt. Erstmal ist es so, dass der Spritverbrauch steigt, ne? Wenn das Auto zu voll beladen ist, dann verändert sich das Fahrverhalten. Das heißt, der Bremsweg wird länger, das Fahrzeug wird träge und vor allem in Kurven instabil. Überholvorgänge dauern länger. Im schlimmsten Fall kann das Fahrzeug sogar ins Schleudern geraten.
Oh, ich bin jetzt letztens wieder an so einer Unfallstelle vorbeigefahren, wo ein Wagen über Kopf lag. Und wird wahrscheinlich auch so eine Situation gewesen sein, dass man irgendwie entweder die Kontrolle natürlich über den Wagen verloren hat. Es war nur ein Wagen da, nicht 2 oder 3. Ja. Das war mir wieder so ein mahnendes Beispiel. Okay, das heißt also, ich packe auf mein Gewicht hin. Das heißt aber, manchmal müssen einige Sachen dann einfach liegen bleiben, also nicht mitkommen. Also ich muss beim Packen meines Reisegepäcks sagen, ich muss jetzt nicht irgendwie meinen ganzen Hausstand mitnehmen, verstanden. Aber trotzdem müssen ja einige Sachen mit. Gibt es irgendwas, was auf jeden Fall dabei sein muss?
Also auf jeden Fall sollte man ein Warndreieck mitnehmen. Mhm. Warnwesten für alle Mitfahrenden, ganz wichtig. Verbandskasten,
klar.
Wichtige Reisedokumente, Reisepass und so weiter. Medikamente, ne, wenn man sie braucht. Und all das sollte man auch nicht unbedingt unter den Koffern liegen haben, ne? So dass man gut drankommt.
Ja.
Und ich glaube, Mund-Nasen-Schutzmasken, die gehören mittlerweile auch dazu.
Genau, hat man ja sowieso, glaube ich, immer dabei jetzt in letzter Zeit. Und jetzt gehören sie zum Bordgepäck dazu. Und wie verpacke ich das Ganze? Also gibt es da irgendwie so eine Faustregel, so dass man sagt, so, wenn ich jetzt meine Koffer und mein Verbandskasten ist klar, kommt im Kofferraum wahrscheinlich. Aber gibt es irgendwie so eine Faustregel, wo ich die Sachen unterbringe?
Also alles in den Kofferraum zu schmeißen, ist keine gute Idee.
Ach so.
Es gibt halt eine Faustregel. Schwere Teile gehören nach unten, leichte nach oben. Den Koffer am besten direkt hinter den Sitz zur Fahrzeugmitte platzieren. So scharfe Gegenstände zum Beispiel, die sollten nicht auf die Ablagen gelegt werden. Ne? Die können dann schon bei leichten Auffahrunfällen zu gefährlichen Geschossen werden.
Und du meinst Schere, Messer, Gabel oder was meinst du mit scharfen Gegenständen?
Ja, das ist eine gute Frage, weil was hat man alles mit so lose? Ne? Bücher, Brillen, Etuis, Trinkflaschen, Smartphones, alles, was man so dabei hat.
Ach, du hast recht. Das muss ja gar nicht genau. Messer, Gabel, Schere, Licht sein. Du hast ja vollkommen recht.
Richtig. Das wird da alles ordentlich verstauen und nicht lose rumliegen lassen. Ne?
Stimmt.
Oder am besten in den Fußbodenbereich.
Okay, leben. Okay, ja. Verstanden. Wenn ich jetzt mir das so vorstelle, dass du mit dem Kind reist, dann wird es aber sicherlich während der Fahrt nicht immer so einfach sein. Hast du irgendwie so Tipps, wenn du jetzt mit dem Kind unterwegs bist? Also wie macht man das am besten auf längeren Strecken? Also dein Kind, sagtest du, ist 7. Das heißt, du bist ja schon ein bisschen länger mit dem unterwegs. Hast du ja bestimmte Erfahrungen gesammelt. Kannst du da guten oder ein paar gute Tipps geben?
Ja, früh losfahren wär so ein Punkt. Morgens sind die Straßen leer. Die Temperaturen sind noch nicht so hoch. Kleinkinder schlafen dann oft noch mal ein. So war das zumindest bei meinem Sohn früher. Dann würde ich Spielsachen mitnehmen. Die sollten dann während der Fahrt auch immer griffbereit sein, damit keine Langeweile aufkommt. Wenn Langeweile aufkommt, die Erfahrung habe ich gemacht, kann so eine Autofahrt sehr, sehr schnell nervig und unentspannt werden. Für alle Beteiligten. Ja, was kann man mitgeben zur Beschäftigung? Bücher, Sammelkarten, Tablets helfen natürlich auch, ne? Dann würde ich viel Zeit einplanen, häufige Pausen machen, vielleicht noch ein bisschen häufiger, als wenn man alleine fährt. Wir haben ja eben schon darüber gesprochen.
Spielt ihr unterwegs? Macht ihr da irgendwas?
Ja, also Ratespiele sind ganz gut. Ich sehe was du nicht siehst, Kennzeichen raten, ich packe meinen Koffer und nehme mit. Das haben wir früher alle schon gespielt.
Ich fühle mich gerade wie Peter Pan, so, weil ich irgendwie genau das immer noch mache, weil manchmal sind die Strecken länger und meine Frau sitzt nebenan und dann ja, gucken wir irgendwie auf der Strecke irgendwelche Sachen, um uns selber auch in Bewegung zu halten die ganze Zeit. Das ist irgendwie, ich mache es noch.
Ja, das lenkt auf jeden Fall ab und lässt einen so ein bisschen die Zeit vergessen.
Verena, genau. Stark. Hast du noch einen Tipp?
Einen ganz persönlichen. Zwischenübernachtung mit einem Event verbunden.
Okay.
Also ich kann da von unserer letzten Reise nach Italien berichten. Da haben wir im Altmühltal übernachtet, ungefähr auf der Hälfte der Strecke, und haben dort einen Steinbruch besucht, in dem man nach Fossilien graben konnte.
Ach, das ist für kleine Jungs doch super, oder?
Also der war auf jeden Fall total aufgeregt und fand das doch super spitze. Da war im Grunde genommen schon der Weg das Ziel. Ne? Also auf jeden Fall sind wir entspannt am Urlaubsort angekommen.
Das heißt, also eine Zwischenübernachtung ruhig mit einplanen. Also wenn ich das immer zusammenfassen darf, Verena, dann würde ich mal sagen, dann ist es so, Pausen schon einplanen, bevor man irgendwie müde ist. Das heißt also am besten schon bei der Reiseplanung, gerade bei längeren Strecken ja auch möglich. Ne? Also man guckt ja eh bei Google Maps, wie fahre ich am besten. Und da steht ja auch immer eine Zeit dabei. Also so würde ich das jedenfalls machen. 2 bis 4 Stunden, so, das ist diese Etappe. Und dann sage ich, okay. Und das Zweite ist, wenn ich mit dem Kind reise, auch ruhig eine Übernachtungsetappe einplanen, weil man dann, glaube ich, nächsten Morgen wieder entspannter weiterfährt, als wenn man durchfährt. Ist das so gut zusammengefasst?
Sehr gut, ja. Genau so würde ich es machen.
Genau, wunderbar. Ich bekomme Marienkäfer in meinem Klassenbuch. Das ist sehr schön.
Oder fällt mir noch was ein, wenn es heiß ist, ist ganz wichtig, dass man viel Wasser trinkt.
Ah. Ne?
Oder beziehungsweise Mineralwasser und so Fruchtschollen mitnimmt. Das sind immer so ganz erfrischende Durstlöscher. Die sollten auch immer griffbereit sein, weil ein Kind bekommt plötzlich Hunger und plötzlich Durst und da kann man nicht mal eben schnell auf den nächsten Rastplatz fahren. Ne?
Ja, Mensch. Ich glaube, damit kann man was anfangen, damit kann man in Urlaub fahren und ich hoffe mal, dass alle, die das jetzt hören, wissen so, wie man es richtig macht, weil wir wollen doch alle sicher ankommen. Und Verena, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Bei den Shownotes werden wir ein paar Informationen zu diesen Reisetipps nochmal reinpacken. Da stehen auch Links, wo man sich noch weiter informieren kann und also wenn man noch was nachlesen möchte, all das findet ihr in Shownotes. Und Verena, wo fährst du in Urlaub hin? Fährst du jetzt irgendwie demnächst nochmal weg?
Ja, tatsächlich fahren wir nach Dänemark, auch mit dem PKW. Es wird einen Zwischenstopp geben in Legoland.
Ach, klasse.
Wo man sich dann auch drauf freuen kann und auch mit Übernachtung, ja.
Ich bin gerade am Überlegen, ob ich bei euch mitfahre, weil Legoland ist toll und auf jeden Fall wünsche ich euch einen ganz tollen Urlaub und hier da draußen, ich wünsche euch eine gute Fahrt und bis ganz bald.
Gut, danke schön.
Tschüss.
Tschüss.
Nun steht einem gelungenen Urlaub eigentlich nichts mehr im Weg. Wir wissen, wie wir einen Camper ausbauen, wo wir uns hinstellen können, wie wir packen und wie wir sicher fahren. Jetzt fehlt eigentlich nur noch der richtige Soundtrack für die Reise. Am besten einen Sommerhit. Oder nee, besser, den Sommerhit. Der Musikjournalist Ingo Scheel stellt die Geschichte von In the Summertime von Mungo Jerry vor. Also Ingo, sag doch mal, wie entstand denn damals dieser weltbekannte Song?
Die einen trinken Kaffee, die anderen widmen sich der Tageszeitung oder gönnen sich ein frisches Brötchen. Wer vor der Arbeit etwas zu früh dran ist, hat meist genaue Vorstellungen davon, wie man diesen extra Morning Break nutzen könnte, bevor es mit dem Stress so richtig losgeht. Ray Dawsett geht es kreativ an und das schon zu so früher Stunde. Der Brite sitzt in seinem Büro, wir schreiben das Jahr 1969. Ort des Geschehens an diesem sonnigen Frühlingstag ist das Forschungslabor des Uhrengiganten Timex. Dawsett hat am Vorabend an einem Song gebastelt. Die Melodie will ihm einfach nicht aus dem Kopf gehen. Er macht ein paar Notizen, rettet sich über den Arbeitstag, hetzt nach Hause in seine Maisonette-Wohnung, schnappt sich seine Gitarre, eine lachsfarbene Fender Stratocaster und macht den Song in 10 Minuten fertig. Ein gutes Jahr später veröffentlicht er ihn mit seiner Band Mungo Jerry. Es dauert nicht lang und bald singt ihn die ganze Welt. In the Summertime wird zu einem der größten Sommerhits aller Zeiten. Die Single erscheint am 22. Mai 1970. Schon in puncto Format ein Superlativ als solcher. Es handelt sich um nichts weniger als die allererste Maxi-Single überhaupt. Das 12-Inch-Format läuft auf 33er Drittel Umdrehung, hat mit Mighty Man und Woody Guthrie's Das Pneumonia Blues gleich zwei Songs mehr in petto, ist dabei aber kaum teurer als eine normalgebräuchliche Single. Das nennt man wohl Value for Money. Das größte Verkaufsargument aber ist und bleibt dieser so unglaublich ansteckende Groove, mit dem In the Summertime die Sonne scheinen lässt. Ein entspannter Skiffle mit sparsamen Akkorden, groovy und unwiderstehlich. Dabei sollte eigentlich Mighty Man auf die A-Seite, aber Produzent Barry Murray sieht das Potenzial von In the Summertime. Überzeugt die Jungs von Mungo Jerry, den Summer Song nach vorn zu holen. Das einzige Problem, mit nicht einmal 2 Minuten ist das Stück eigentlich zu kurz für eine Single. Dawsett kommt zunächst auf die Idee, an den Anfang des Liedes das Röhren eines Motorrads zu stellen, um etwas Zeit zu gewinnen, um Stimmung aufzubauen. Da gibt es jedoch ein Problem, denn weit und breit ist keine Maschine aufzutreiben. Toningenieur Howard Barrow hat den entscheidenden Geistesblitz und stellt seinen Wagen, einen schneidigen Schlitten der Marke Triumph TR4, zur Verfügung. Barrow heizt ein paar Mal vor dem Studio auf und ab, am Mikro vorbei. Am Ende packt man das Motorengeräusch in die Mitte des Songs, stückelt etwas aus der ersten Hälfte auch in die zweite und fertig ist das klassische Single-Format von gut 3,5 Minuten. Wobei, klassisch ist hier natürlich ein dehnbarer Begriff. Allein die Instrumentierung und die Percussion sind ein Thema für sich. Es gibt kein richtiges Schlagzeug, dafür einiges an Tsch-Tsch-Tsch und und oh. Dazu das charakteristische Stampfen mit dem Fuß und Paul King bläst, so geht die Legende, in eine Glasflasche, um noch ein weiteres Geräusch, einen Rhythmus zu erzeugen. So einfach kann das manchmal sein. Dabei ist die Geschichte des klassischen Sommersongs natürlich voll von summertimigen Evergreens. Summertime von Ella Fitzgerald zum Beispiel. Summertime, and the woman is here. Love and Spoonful und ihr superbes Summer in the City.
Hot town, summer in the city, back of my neck getting dirt and gritty. Bend down, isn't it a pity, doesn't seem to be a shadow in the city.
Old Blue Eyes, Frank Sinatra, der einst den Summer Wind in den Blättern rauschen ließ.
The summer wind came blowing in from across the sea.
Eddie Cochran dagegen hatte einst den Summertime Blues.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues.
Und auch Bananarama sahen die schwüle Saison in ihrem Cruel Summer eher von der melancholischen Seite. Mungo Jerry's In the Summertime betrachtet den Sommer da um einiges unbekümmerter. Der Text aus heutiger Sicht zumindest diskutabel. Mit Have a Drink, Have a Drive würde man anno 2022 ebenso wenig durchkommen wie mit dem aus der Zeit gefallenen Frauenbild. When the weather's right, you got women on your mind. Nun denn, vielleicht doch lieber aufs unbedarfte Freizeitvergnügen verlegen. When the weather's fine, we go fishing or go swimming in the sea. Am Ende landet In the Summertime in nicht weniger als 15 Ländern auf dem ersten Platz der Charts. Um die 30 Millionen Mal geht die Single über den Verkaufstresen. Erfolgreicher sind da nur noch Klassiker wie Elton Johns Candle in the Wind und Bing Crosbys White Christmas. Von Mungo Mania schrieb die britische Musikpresse einst: Heute, und auch wenn die Besetzung der Band im Laufe der Jahre immer wieder wechselte, ist einer immer noch aktiv, dabei scheinbar genauso wenig gealtert wie sein berühmtester Song. Ray Dorsett, Jahrgang 1946, ist so aktiv wie eh und je. Von 2020 datiert sein aktuelles Album Touch the Sky. Und wenn Dorsett auf Tour ist, dann fehlt sein größter Song, der sich, wenn man so will, längst zum Traditional entwickelt hat, garantiert auf keine Setlist. Und damit bis zum nächsten Mal bei By the Way.
Natürlich packen wir In the Summertime auch auf unsere Spotify-Playlist Road Trippen. Und den Link dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. So, und das war's auch schon wieder für heute. Vielen Dank, dass ihr mich auf dieser Ausfahrt begleitet habt. Aber die nächste Folge ist auch schon wieder in Sichtweite. By the Way erscheint jeden ersten Donnerstag im Monat. Und damit ihr die nicht verpasst, abonniert doch einfach den Podcast. Bei Spotify drückt ihr dafür zum Beispiel einfach auf die Glocke und bei Apple Podcast folgt ihr uns durch einen Druck auf das Pluszeichen. Und habt ihr an die Experten des ACV eine Frage zu eurer Mobilität? Na, dann schickt uns gerne eine E-Mail an podcast@acv.de. Ihr könnt uns allerdings auch eine Sprachnachricht per WhatsApp schicken. Die Nummer dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Jetzt aber gute Reise und bis zum nächsten Mal. Das war By the Way, das Podcast-Magazin des ACV Automobilclub Verkehr. Am Mikrofon Gerd Blank. Mitarbeit Julia Heilig und Ingo Schiel. By the Way ist eine Produktion von Studio Blank.